Die Schöne und das Biest. Hochzeit. Eine Tochter als Bezahlung und ein weißes Kleid, um darunter all die blutigen Schlachtfelder zu verstecken. Die Kirchenfenster färbten das Morgenlicht blau, grün, rot und golden. Und Jacob stand hinter einer der blumengeschmückten Säulen und beobachtete, wie die Bankreihen der Kathedrale sich füllten. Er trug die Uniform der kaiserlichen Garden. Der Soldat, dem er sie abgenommen hatte, lag fest verschnürt in einer Seitengasse hinter der Kathedrale, und zwischen ihren Säulen standen so viele Gardisten, dass ein fremdes Gesicht niemandem auffiel. In ihren Uniformen waren sie weiße Flecken in dem Farbenmeer, das mit den Gästen hereinschwemmte. Die Gäuel dagegen sahen aus, als hätten die Steine der Kathedrale Menschenform angenommen. Die kühle Luft in der großen Kirche behagte ihnen sicher nicht, aber das Dämmerlicht, das auch tausende Tropfen der Kerzen nicht vertreiben konnten, schien wie für sie gemacht. Will würde seine Augen nicht hinter Onyxglas verbergen müssen, um seine neue Rolle zu spielen. Der Jade Goyle.
Dein Bruder, Jacob.
Er tastete nach dem goldenen Ball in seiner Tasche.
Nicht, bevor die Hochzeit vorbei ist.
Es würde schwer sein, so lange zu warten. Jacob hatte seit 3 Nächten kaum geschlafen und sein Arm schmerzte von dem Biss, mit dem Fuchs ihm das Schwindschleimgift aus den Adern getrieben hatte. Warten. Er sah Valiant mit Fuchs und Clara den Mittelgang hinunterkommen. Der Zwerg hatte sich rasiert und selbst die kaiserlichen Minister, die sich in den ersten Bankreihen drängten, waren nicht besser gekleidet als er. Fuchs blickte sich suchend um und ihr Gesicht hellte sich auf, als sie Jacob zwischen den Säulen entdeckte. Doch im nächsten Moment war die Sorge zurück. Fuchs hielt nichts von seinem Plan. Wie auch. Er selbst hielt nicht viel davon. Aber dies war seine letzte Chance. Folgte Will dem König und seiner Braut erst wieder in die unterirdische Festung, würde die dunkle Fee nie beweisen können, ob sie imstande war, ihren eigenen Fluch zu brechen. Draußen wurde es laut. Es klang, als wäre der Wind in die Menge gefahren, die seit Stunden vor der Kathedrale wartete. Sie kamen. Endlich. Goyel, Zwerge und Menschen. Sie alle drehten sich um und starrten zu dem mit Blumen umkränzten Eingangsportal. Der Bräutigam. Er nahm die schwarzen Brillengläser ab und blieb für einen Moment in der Tür stehen. Ein Murmeln erhob sich, als Will neben ihm erschien. Karneol und Jade. Sie schienen so sehr füreinander gemacht, dass selbst Jacob sich daran erinnern musste, dass sein Bruder nicht immer ein Gesicht aus Stein gehabt hatte. Mit Will waren es 6 Leibwächter, die Camien folgten, und Henzau. Auf der Empore hob die Orgel an und die Goyle schritten auf den Altar zu. Bestimmt spürten sie den Hass, der ihnen entgegenschlug, trotz der steinernen Haut, aber der Bräutigam blickte so gelassen drein, als befände er sich in seinem hängenden Palast und nicht in der Hauptstadt seiner Feinde. Will ging so dicht an Clara und Fuchs vorbei, dass sie ihn hätten berühren können, und Claras Gesicht wurde starr vor Schmerz. Fuchs legte ihr tröstend die Hand auf die Schulter. Der Bräutigam hatte die Stufen vor dem Altar gerade erreicht, als die Kaiserin erschien. Ihr elfenbeinfarbenes Kleid hätte selbst der Braut alle Ehre gemacht. Die 4 Zwerge, die ihre Schleppe trugen, beachteten den Bräutigam mit keinem Blick, aber die Kaiserin lächelte ihm wohlwollend zu, bevor sie die Stufen hinaufstieg und hinter dem Gitter aus geschnitzten Rosen Platz nahm, das links vom Altar die kaiserliche Loge umgab. Therese von Austrien war schon immer eine sehr begabte Schauspielerin gewesen. Als nächstes musste die Braut erscheinen. Es war einmal eine Königin, die hatte einen Krieg verloren, aber sie hatte eine Tochter. Selbst die Orgel konnte das Geschrei nicht übertönen, das Amalies Ankunft ankündigte. Was immer die Menge, die die Straßen säumte, über den Bräutigam dachte, die Hochzeit einer Kaisertochter war trotzdem ein Anlass zu jubeln und von besseren Zeiten zu träumen. Die Prinzessin trug das puppenschöne Gesicht, das die Lilie der Feen ihr verschafft hatte, wie eine Maske. Aber trotzdem glaubte Jacob, auf den perfekten Zügen so etwas wie Freude zu entdecken. Ihre Augen hingen an dem steinernen Bräutigam, als hätte nicht ihre Mutter, sondern sie selbst ihn ausgewählt. Camien erwartete sie mit einem Lächeln. Will stand immer noch direkt neben ihm.
»Er muss an seiner Seite bleiben, bis die Hochzeit vorbei ist.«
»Geh schneller«, wollte Jacob der Prinzessin zurufen. »Bringt es hinter euch.« Aber der höchste General ihrer Mutter führte die Braut zum Altar und er hatte es ganz offensichtlich nicht eilig. Jacob blickte zur Kaiserin hinüber. Vier ihrer Garden umringten die Loge. Außerdem waren die Zwerge bei ihr und ihr Adjutant. Donnersmarck flüsterte der Kaiserin etwas zu und blickte zur Orgelempore hinauf. Aber Jacob begriff immer noch nicht.
»Blind und taub, Jacob.«
Die Prinzessin hatte kaum ein Dutzend Schritte gemacht, als der erste Schuss fiel. Er kam von einem verdeckten Schützen auf der Orgelempore und galt dem König, aber Will stieß ihn rechtzeitig zur Seite. Der zweite Schuss verfehlte Will selbst nur knapp. Der dritte traf Henzau und die dunkle Fee fesselte eine Haut aus Weidenrinde in den kaiserlichen Gärten.
»Gut gemacht, Jacob. Sie haben dich benutzt wie einen abgerichteten Hund.«
Die Kaiserin hatte ihre Attentatspläne vor ihrer Tochter offenbar ebenso geheim gehalten wie vor ihren Ministern, die verzweifelt Schutz hinter der dünnen Holzverkleidung ihrer Bänke suchten. Die Prinzessin stand da und starrte fassungslos zu ihrer Mutter hinauf. Der General, der sie hereingeführt hatte, wollte sie mit sich zerren, doch sie wurden beide mitgerissen von den schreienden Gästen, die aus den Bänken drängten. Wo wollten sie hin? Das Eingangsportal war längst verriegelt. Offensichtlich hoffte die Kaiserin, sich bei dieser Hochzeit nicht nur vom König der Gäul, sondern auch von ein paar unliebsamen Untertanen zu befreien. Fuchs und Clara waren nirgends zu sehen, ebenso wenig wie Valiant. Aber Will stand immer noch schützend vor dem König. Die Leibwächter hatten einen Ring aus grauen Uniformen um Camien geschlossen. Die anderen Gäul versuchten, sich zu ihnen vorzukämpfen, doch sie fielen unter den Schüssen der Kaiserlichen wie Hasen, die ein Bauer auf seinem Stoppelfeld schoss.
»Und du hast ihnen die Fee aus dem Weg geräumt, Jacob.«
Er kämpfte sich zu den Altarstufen vor, aber als er sie erreichte, sprang ihn einer der kaiserlichen Zwerge an. Jacob stieß ihm den Ellbogen in das bärtige Gesicht. Schreie, Schüsse, Blut auf Seide und Marmorfliesen. Die Kaiserlichen waren überall. Trotzdem schlugen die Gäul sich gut. Und Will und der König waren immer noch unverletzt, wie auch immer das möglich war. Es hieß, dass die Gäul ihre Haut vor Kämpfen zusätzlich durch Hitze und den Verzehr einer Pflanze härteten, die sie eigens dafür züchteten. Offenbar hatten sie ähnliche Vorkehrungen auch für die Hochzeit ihres Königs getroffen. Selbst Henzau war wieder auf den Beinen. Doch auf jeden seiner Männer kamen mehr als 10 Kaiserliche. Jacob schloss die Finger um den goldenen Ball, aber es war unmöglich, ihn gezielt zu werfen. Will war umgeben von weißen Uniformen und Jacob konnte kaum den Arm heben, ohne dass einer der Kämpfenden gegen ihn stolperte. Sie waren verloren, sie alle, Will, Clara, Fuchs. Ein weiterer Gäul fiel. Der nächste war Henzau. Und schließlich stand nur noch Will vor dem König. 2 Kaiserliche griffen Camien gemeinsam an. Will tötete sie beide, obwohl der eine ihm den Säbel tief in die Schulter stieß.
»Camien braucht ihn.«
Die Fee hatte es gewusst. Der Jade-Gäul, das Schild für ihren Geliebten. Sein Bruder. Wills Uniform war feucht von Gäul und Menschenblut, und der König kämpfte Rücken an Rücken mit ihm, aber sie waren umzingelt von weißen Uniformen. Bald würde auch die Gäulhaut ihnen nicht mehr helfen.
»Tu etwas, Jacob. Irgendetwas.«
Jacob sah Fuchsfell zwischen den Bänken und Valiant, der auf dem Gang schützend vor einer geduckten Gestalt stand. Clara. Er konnte nicht erkennen, ob sie noch am Leben war. Gleich neben ihnen kämpfte ein Gäul gegen 4 Kaiserliche und Therese von Austrien saß hinter den geschnitzten Rosen und wartete auf den Tod ihres Feindes. Jacob kämpfte sich die Stufen hinauf. Donnersmarck stand immer noch neben der Kaiserin. Ihre Augen fanden sich.
»Ich habe dich gewarnt«, sagte sein Blick.
Will wehrte drei Kaiserliche gleichzeitig ab. Das Blut lief ihm übers Gesicht. Blasses Gäuelblut.
»Tu etwas, Jacob.«
Ein Kaiserlicher stolperte gegen ihn, als er nach dem Taschentuch griff. Und die Weidenblätter fielen einem der vielen Toten auf die Brust. Gäuel und Menschen.
»Auf wessen Seite stehst du, Jacob?«
Aber er konnte nicht mehr an Seiten denken, nur an seinen Bruder und Fuchs und Clara. Er schaffte es, dem Toten die Blätter von der Brust zu klauben und schrie den Namen der Fee in den Kampflärm. Die Rinde schälte sich noch von ihren Armen, als sie plötzlich am Fuß der Altarstufen erschien, und ihr langes Haar war durchsetzt mit Weidenlaub. Sie hob die Hände, und Ranken aus Glas wuchsen um Will und ihren Geliebten. Sie ließen Kugeln und Säbel abprallen wie Spielzeug. Jacob sah, wie sein Bruder zusammenbrach und der König ihn in seinen Armen auffing. Die dunkle Fee aber begann zu wachsen wie eine Flamme, in die der Wind fuhr, und aus ihrem Haar schwärmten die Motten, tausende schwarzer Leiber, die sich auf Menschen- und Zwergenhaut setzten, wo immer sie sie fanden. Die Kaiserin versuchte, mit ihren Zwergen zu fliehen, aber sie brachen ebenso wie ihre Garden unter dem Angriff der Motten zusammen, und schließlich fanden sie auch ihre Haut. Menschenhaut. Fuchs trug ihr Fell. Aber wo war Clara? Jacob kam auf die Füße und sprang über die Toten und Verwundeten, deren Schreie und Stöhnen das Kirchenschiff füllten. Er stolperte die Altarstufen hinunter. Fuchs stand über Claras zusammengesunkener Gestalt und schnappte verzweifelt nach den Motten. Valiant lag neben ihr. Die Fee loderte immer noch wie eine Flamme. Jacob schloss die Finger fester um die Blätter und stolperte an ihr vorbei. Sie wandte sich zu ihm um, als spürte sie den Druck seiner Finger auf der Haut. »Ruf sie zurück!« schrie er, während er neben Clara und Valiant auf die Knie fiel. Der Zwerg regte sich noch, aber Clara war bleich wie der Tod. Weiß, rot, schwarz. Jacob scheuchte die Motten fort, die auf ihrer Haut saßen, und ließ die Blätter los, um sich die weiße Uniformjacke auszuziehen. Es war genug Blut darauf, um das Rot zu liefern. Aber wo sollte er das Schwarz hernehmen? Die Motten ließen sich auf ihm nieder, als er die Jacke schützend über Clara legte. Mit letzter Kraft zerrte er einem Toten das schwarze Tuch vom Hals und schlang es ihr um den Arm. Flatternde Flügel und Stacheln, die sich wie Splitter ins Fleisch bohrten. Sie säten Taubheit, die nach Tod schmeckte. Jacob brach neben dem Zwerg zusammen und spürte Pfoten, die sich auf seine Brust stemmten. »Fuchs!« Er brachte kaum noch einen Laut über die Lippen. Sie scheuchte ihm die Motten vom Gesicht, aber es waren zu viele. »Weiß, rot, schwarz«, stammelte er. Aber natürlich verstand sie nicht, wovon er sprach. Die Blätter. Er tastete auf dem Boden nach ihnen, aber seine Finger waren wie Blei. »Genug!« Nur ein Wort, aber es kam von dem Einzigen, den die dunkle Fee in ihrer Wut noch hörte. Die Stimme des Königs ließ die Motten aufwirbeln. Selbst das Gift in Jacobs Adern schien sich aufzulösen, bis nichts blieb außer bleierner Müdigkeit. Die Fee wurde wieder zur Frau, und all ihr Schrecken verschwand unter ihrer Schönheit wie ein Messer in der Scheide. Valiant rollte sich stöhnend auf die Seite, aber Clara rührte sich immer noch nicht. Sie schlug erst die Augen auf, als Jacob sich über sie beugte. Er wandte das Gesicht ab, damit sie nicht sah, wie erleichtert er war. Doch ihr Blick suchte ohnehin nur nach seinem Bruder. Will war wieder auf den Füßen. Er stand hinter den Glasranken der Fee. Sie wurden zu Wasser, sobald Camienne auf sie zutrat, und zerflossen auf den Fliesen, als wollten sie das Blut von den Altarstufen waschen. Die Motten ließen sich auf den Körpern der toten und verwundeten Gäuel nieder, und viele von ihnen begannen sich wieder zu regen, während die dunkle Fee ihren Geliebten umarmte und ihm das blasse Blut vom Gesicht wischte. Will zerrte die Kaiserin auf die Füße und schlug einen ihrer Zwerge nieder, als er sich ihm taumelnd in den Weg stellte. Drei andere Gäuel trieben die Überlebenden aus den Bänken. Jacob sah sich suchend nach den Weidenblättern um, aber einer der Gäuel zerrte ihn hoch und stieß ihn und Clara auf die Altarstufen zu. Fuchs huschte ihnen nach. Ihr Fell war immer noch das schützendste Kleid. Auch Valiant war wieder auf den Füßen und in einer der hintersten Bankreihen erhob sich eine schmale Gestalt. Weiße Seide, gesprenkelt mit Blut und ein Puppengesicht, das trotz der Angst immer noch einer Maske glich. Die Prinzessin trat mit unsicherem Schritt auf den Mittelgang hinaus. Ihr Schleier war zerrissen. Sie raffte ihr Kleid, um über den Körper des Generals zu steigen, der sie in die Kirche geführt hatte, und ging wie eine Schlafwandlerin auf den Altar zu, die lange Schleppe feucht und schwer von Blut. Ihr Bräutigam blickte ihr entgegen, als wägte er ab, ob er sie selbst töten oder dieses Vergnügen der dunklen Fee überlassen sollte. Der Zorn der Gäuel. Bei ihrem König war er ein kaltes Feuer. »Bring mir einen von ihren Priestern«, befahl er Will. »Irgendeiner ist bestimmt noch am Leben.« Die Kaiserin sah ihn ungläubig an. Sie konnte sich kaum auf den Beinen halten, aber einer ihrer Zwerge taumelte an ihre Seite und stützte sie. »Was?«, fragte Kamien und trat auf sie zu, den Säbel in der Hand. »Ihr habt versucht, mich umzubringen. Ändert das etwas an unserer Vereinbarung?« Er blickte hinab auf seine Braut, die immer noch am Fuß der Treppe stand. »Nein«, antwortete Amalie mit stockender Stimme. »Es ändert nichts, aber der Preis ist immer noch Frieden.« Ihre Mutter wollte protestieren, aber ein Blick von Kamien ließ sie verstummen. »Frieden«, wiederholte er und musterte seine toten Männer, die die Motten nicht ins Leben zurückgebracht hatten. »Ich glaube, ich habe vergessen, was das Wort bedeutet. Aber ich mache es dir zum Hochzeitsgeschenk, dass ich dich und deine Mutter am Leben lasse.« Der Priester, den Will aus der Sakristei zerrte, stolperte über die Toten. Das Gesicht der dunklen Fee war weißer als das Kleid der Braut, als die Prinzessin die Stufen zum Altar hinaufstieg. Und Kamien, König der Gäuel, gab Amalie von Austrien das Ja-Wort.